HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen an diesem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Dieses Wochenende ist ja zugleich auch Auftakt in die hessischen Herbstferien. Zeit also für das ein oder andere gute Hörbuch, das wir Ihnen heute vorstellen möchten. Wir erinnern zum Beispiel an eine große Stimme. Vor 100 Jahren wurde Gerd Westphal geboren. Dann geht es um den Mann des Meeres und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch um Armut und Mobbing. Passend zum Thema Wiedervereinigung beschäftigen wir uns aber zuerst mit dem Hörbuch Spione im Zentrum der Macht von Heribert Schwan. Heribert Schwan wurde 1944 geboren. Er war Redakteur beim Deutschlandfunk und beim WDR-Fernsehen. Unter anderem war er verantwortlich für die Kulturfeatures im ARD-Programm und er hat dafür zahlreiche nationale und internationale Preise bekommen. Heribert Schwan verfasste zum Beispiel auch für Helmut Kohl drei Bände von dessen Memoiren. Zuletzt erschien von ihm das Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, das er zusammen mit dem in diesem Jahr verstorbenen Tilman Jens verfasst hat. Über dieses Buch kam es ja zum Rechtsstreit, erst mit Kohl selbst und dann mit seiner Witwe. Seine neueste Dokumentation heißt Spione im Zentrum der Macht. Und die ist auch auf CD erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, was erfahren wir hier?
Ja, Heribert Schwan hat hier beschrieben, wie die DDR versucht hat, oft übrigens mit Erfolg, die Bundesrepublik auszuspionieren. Und dabei hat er sich auf das Zentrum der Macht konzentriert, also Bundeskanzleramt und die Bundesministerien.
Und da fällt vielen sicherlich die Guillaume-Affäre ein.
Ja, Günther Guillaume war ja der persönliche Referent des Bundeskanzlers Willy Brandt. Und er war Stasi-Offizier und 1974 wurde er enttarnt und Brandt musste dann zurücktreten. Aber Brandt war eben nicht der einzige Kanzler, auf den man einen Spion oder auch eine Spionin angesetzt hat.
Wer war denn sonst noch betroffen?
Ja, eigentlich alle Kanzler, also von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl und eben viele Ministerien.
Wie hat Heribert Schwan recherchiert?
Das war schon sehr aufwendig. Er hat 2005 beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einen Antrag auf Herausgabe von Aktenkopien gestellt, die eben über das Ausspähen von Bundeskanzlern und Bundesministern durch die Stasi informieren. Und nach 3 Jahren, also 2008, erhielt er dann mehr als 81.000 Blatt Aktenmaterial über die Spionagetätigkeit zwischen 1949 und 1989. Zuständig war die HVA, also die Hauptverwaltung Aufklärung, also der Auslandsnachrichtendienst der DDR. Und es ist eigentlich schon sehr erstaunlich, dass so viele Akten darüber zu finden waren, denn 1989 wurden möglichst viele von der Stasi vernichtet. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, interpretiert von Bodo Primus.
Um ein Haar wäre das generalstabsmäßig durchgeführte Verdunkelungsmanöver in Gänze gelungen und eine zentrale Hinterlassenschaft des Kalten Kriegs für immer ausgelöscht worden. Doch aller Gründlichkeit und allen Vertuschungsversuchen im Zuge der Selbstauflösung zum Trotz, der Versuch, Tabula rasa zu machen, hatte, wie wir heute wissen, Schwachstellen. In Parteiakten, in Rechenschaftsberichten an andere Abteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit blieb so manches Aktenstück erhalten. Dann lieferte 2003 der amerikanische Geheimdienst CIA die sogenannten Rosenholz-Dateien an die Bundesrepublik aus. 381 CD-ROMs, auf denen vor allem mikroverfilmte Karteikarten der HVA festgehalten waren, persönliche Angaben zu den IMs, der Heerschar der inoffiziellen Mitarbeiter, ihr Auftrag, das Datum der Anwerbung. Insgesamt 350.000 Dateien, nur zu deutschen Staatsangehörigen. Die Originale hatten die Mitarbeiter auf Weisung vernichtet, eine Sicherungskopie aber blieb unter bis heute mysteriösen Umständen erhalten.
Ja, also auf all diesen Unterlagen und Recherchen der Stasi-Unterlagenbehörde konnte Heribert Schwan dann seine eigenen Recherchen aufbauen.
Und wie hat er das Ganze dann geschrieben? Das heißt, wie ist der Stil?
Ja gut, Heribert Schwan ist ja Journalist, also kein Wissenschaftler. Das heißt, er versteht es schon, aus drögen Akten spannende Geschichten zu filtern. Und das zeigt sich natürlich vor allem, wenn er auf die sogenannten Romeo-Agenten eingeht. Das sind Spione, die auf alleinstehende Damen, beispielsweise Sekretärinnen im Kanzleramt, angesetzt wurden. Und einer von ihnen war Albert Weißbach, der sich in der Bundesrepublik Franz Schwarz nannte. Er sollte sich in den 50er Jahren an eine Sekretärin im Bundeskanzleramt heranmachen. Doch diese Gudrun zeigte kein Interesse an diesem Franz. Na gut, dann wurde eben ein anderer Spion auf sie angesetzt, der I.M. Astor. Also hier lässt sich der Klarname nicht mehr ermitteln. Und das war ein reicher Hanseat.
Noch hatte sich Franz nicht ganz aus der Operation zurückgezogen und gab Astor den Hinweis, Gudrun werde bald zu einem Kuraufenthalt in die Nähe von Frankfurt am Main reisen. Die beiden IM entwickelten den Plan, Gudruns Kuraufenthalt zur direkten Kontaktaufnahme zu nutzen. Beide waren sie, nicht frei von männlichem Chauvinismus, der festen Überzeugung, dass ledige Frauen auf Kur besonders empfänglich für eine Anwerbung seien. Astor ließ sich also eine Heilbehandlung just in jenem Ort verschreiben, an dem sich Gudrun aufhielt. Der gewiefte Spion bekam ihre Anschrift heraus und mietete sich im Kurhotel ein, in dem auch sie logierte. Damit waren alle Voraussetzungen geschaffen, um sich unauffällig der Zielperson zu nähern. 2 Tage lang beobachtete der Agent ihr Verhalten, ihren Umgang. Schließlich sprach er sie in einem Tanzlokal an. Er wurde erhört. Zu fortgeschrittener Stunde vertraute sie Astor ein Geheimnis an und gab zu verstehen, dass sie Sekretärin eines Referenten des Bundeskanzlers sei. Astor gab vor, das nicht zu glauben und forderte so ihre Mitteilsamkeit heraus. Dabei erfuhr er Namen und Wohnort von Gudrun und ihrem Chef.
Tja, diesem Astor gelingt die Annäherung. Gudrun wird dann erst seine Freundin und später dann auch eine eifrige Spionin.
Schon eine erstaunliche Geschichte. Mhm. Wie erfolgreich war das dann? Welche Geheimnisse hat sie an die DDR weitergegeben?
Ja, das geben die Akten interessanterweise oft gar nicht her. Aber sie kam natürlich an sehr viele geheime Berichte heran und fotografierte und kopierte, was das Zeug hält. Das Bundeskanzleramt war interessant, aber auch zum Beispiel Ministerien, also wenn es jetzt um andere Spione geht, vor allem das Verteidigungsministerium natürlich. Also da wollte man wissen, was die BRD militärisch so alles plante, aber auch wie durchsetzt die Bundeswehr mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern war. Vieles davon stimmte, was die DDR rausbekommen hat, aber sie scheute dann auch nicht davor zurück, entsprechende Gerüchte in der Bundesrepublik zu streuen, um die BRD in Misskredit zu bringen.
Wie hat Ihnen denn die Lesung insgesamt gefallen?
Also das ist schon sehr spannend geschrieben mit sehr vielen Details, mitunter dann vielleicht auch ein bisschen zu vielen Details. Also da schwirrte mir ein bisschen der Kopf, wenn so eine Spionagegeschichte nach der anderen ausgebreitet wird. Und gleichzeitig kommt Heribert Schwan durch die Aktenvernichtung auch immer wieder natürlich an seine Grenzen. Also vieles lässt sich einfach nicht mehr rekonstruieren. Aber er gibt schon einen tiefen Einblick in Strategien, Pläne und Tricks der DDR-Spione und zeigt, wie das ganze System funktionierte und wie nah Spione an den höchsten Stellen waren.
Ja, jetzt ist beim Hörbuch natürlich auch die Stimme immer ganz entscheidend. Mhm. Wie hat Ihnen Bodo Primus hier gefallen?
Da musste ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, denn seine Stimme, wir haben es vorhin gehört, klingt ja schon doch recht alt. Also er ist auch schon über 80 und in dem Alter dann sich auch noch mal so eine Marathonlesung, also gut 11,5 Stunden zuzumuten, das heißt schon was. Aber man kommt dann rein in die Geschichte und hört dann auch gebannt zu. Das ist eben jetzt eine ganz besondere Art, den Tag der Wiedervereinigung zu begehen. Immer daran denken natürlich, dass Spionage auch in die andere Richtung funktionierte.
Spione im Zentrum der Macht von Heribert Schwan. Bodo Primus ist der Sprecher. Es sind 2 MP3-CDs, 11,5 Stunden Laufzeit zum Preis von 24 €. Und erschienen ist diese CD bei Random House Audio. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Oktober wurde ein Hörbuch von André Wirsig gewählt, Ein Mann des Meeres. André Wirsig erzählt sein Schwimmen durch die Ocean's 7. André Wirsig ist der erste Deutsche, der die Oceans 7 bewältigte. Geboren wurde er 1972 in Bochum. Heute lebt er in Paderborn. Und in seinem beruflichen Alltag beschäftigt sich André Wirsig in einer IT-Firma mit künstlicher Intelligenz. Dorothee Meyer-Karwick, ich sehe Ihre leuchtenden Augen. Man merkt gleich, dass das Hörbuch Ihnen gefallen hat.
Genau, das kann man so sagen. Es hat mich emotional und auch sonst so richtig gepackt. Und das, obwohl ich vorher gar nicht wusste, was die Ocean 7 eigentlich sind.
Ja, 7 Meere, ne? Aber es geht mir genauso. Erklären Sie uns doch mal genau, was es damit auf sich hat.
Ja, das sind 7 Meeresengen, die irgendein Verrückter, sag ich mal, zu sogenannten Musts erklärt hat. Also die man als Extremfreischwimmer durchquert haben muss.
Wenn ich mir jetzt aber die Weltmeere vorstelle, die Meeresengen, die werden so eng gar nicht sein, oder?
Nein, die sind zwischen knapp 15 Kilometern breit, das ist die Straße von Gibraltar, und 42 Kilometern auf Hawaii. Durchschwimmen heißt aber, man schwimmt weitaus mehr. Das ist nämlich gar keine gerade Linie, die man da so durchzieht, sondern extrem war es für André Wirsig beispielsweise in der Tsugaru-Straße, ist die Meeresenge zwischen Honshu und Hokkaido in Japan. Die ist eigentlich nur 19,5 Kilometer breit, aber geschwommen ist er mehr als 45,5 Kilometer und das eben am Stück. Na, und die anderen Meeresengen sind der Ärmelkanal, das war für ihn der erste, den hat er 2014 durchschwommen. Dann der North Channel von Nordirland nach Schottland, der ist 34,5 Kilometer breit. Und da ist er 52 Kilometer geschwommen, auch das am Stück. Dann gibt es noch den Catalina Channel in Kalifornien und die Cook Strait in Neuseeland.
Jetzt hat er dieses Hörbuch, diesen langen Titel, Mann des Meeres, André Wirsig erzählt sein Schwimmen durch die Oceans 7. Was hat es denn mit diesem langen Titel auf sich?
Ja, das ist so ein typischer Titel des Verlags Supposé, der ja immer Hörbücher herausbringt, in denen interessante Menschen frei ihr Leben erzählen oder von ihrem Interessensgebiet berichten. Und André Wirsig erzählt also nicht von oder über etwas, das würde Distanz signalisieren, sondern er erzählt sein Schwimmen. Das zeigt, man ist sehr nah dran. Und er eben auch beim Erzählen, mitunter kommen ihm da auch mal die Tränen, vor allen Dingen, wenn er daran denkt, was er Freunden und Familie durch diesen Extremsport zugemutet hat.
Jetzt ist er ja in Bochum geboren, später dann mit seinen Eltern nach Paderborn gezogen. Dort lebt er heute noch mit seiner Familie. Die Städte liegen nicht gerade am Meer. Wie kam er überhaupt zu diesem Extremsport?
Ja, auch das erzählt er. Er war mit den Eltern als Kind immer in Kroatien in Urlaub, hat da viel geschnorchelt. Und danach meldet ihn seine Mutter wegen niedrigem Blutdruck im Schwimmverein an. Ja, und dann ging es los. Also Schwimmwettkämpfe, Triathlon, den Ironman auf Hawaii hat er auch mitgemacht. Ja, und dann hat er gedacht, man könnte ja auch mal den Ärmelkanal durchschwimmen.
Ja. Wie bereitet man sich denn auf so etwas vor? Erzählt er da was drüber?
Ja, das tut er. Das ist extrem aufwendig. Man muss eben nicht nur gut schwimmen können. Man muss beispielsweise auch eiskaltes Wasser gut aushalten können. Und um das zu lernen, ging er jeden Tag für ca. 20 Minuten in eine Tonne mit Eiswasser in seinem Carport. Und dazu hören wir einen Ausschnitt.
Es ist kalt draußen, es ist regnet draußen, es ist so nasskalt und es wird dunkel. Und du weißt genau, mein Gott, heute warst du noch nicht in dieser Tonne. Ja, du musst doch 20 Minuten da rein. Und dann schiebt man das oftmals raus. Ja. Und irgendwann ist es dann 8 Uhr abends. Sonntags 8 Uhr abends. Alle sitzen da gemütlich, Ofen angemacht und so weiter. Alle sitzen da im Wohnzimmer und keine Ahnung, Beata guckt irgendwie Tatort oder was immer und du stiefelst dann da raus ins Carport. Barfuß. Diese Steine, wenn du über die Terrasse gehst, fühlen sich schon ekelhaft kalt an. Alles in dir sagt, was soll das jetzt wieder? Geh doch einfach wie jeder andere aufs Sofa. Leg dich zu deiner Frau und guck Fernsehen. Und du gehst da raus und gehst in diese Tonne da rein. Und sitzt da eben diese 20 Minuten, das ist jedes Mal eine gigantische Überwindung gewesen. Und ist es auch heute noch, wenn ich das zwischendurch mal wieder mache. Aber danach fühlst du dich einfach, das ist echt irre, was es mit einem macht. Ja. Ich habe mir dann immer vorgestellt, wenn mich in der Firma irgendwelche Leute genervt haben oder was auch immer, dann dachte ich immer, mein Gott, ich spreche mit jemandem, der, wenn er das getan hätte, was ich gestern getan hätte, gar nicht hier sitzen würde. Der wäre gar nicht mehr da. Ja.
Unglaublich.
Ja, ja. Man musste immer wirklich dann nochmal mitlachen. Also insgesamt hat er eben nicht nur körperlich sehr hart trainiert, sondern sich vor allen Dingen auch immer wieder extrem ungemütlichen Situationen ausgesetzt, um dann beim eigentlichen Schwimmen gut vorbereitet zu sein.
Jetzt ist es ja schon auch ein Unterschied, ob man jetzt so lange, so viele Kilometer in einem Schwimmbad zum Beispiel schwimmt oder in einem See oder eben in einem Meer. Da ist man noch ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt.
Ja, da kommen neben der Psyche und der Kälte beispielsweise die Strömung dazu, dann auch Sturm mit hohem Wellengang. Also er erzählt auch, dass man selbst beim Schwimmen selbst seekrank werden kann. Und im Ärmelkanal hat er sich beispielsweise in der Plastikfolie verfangen und ist gegen eine Europalette gestoßen. Das war schon richtig gefährlich. Und dann gibt es natürlich Tiere im Meer. Das können beispielsweise schmerzende Quallen sein oder auch Begegnungen mit Haien. Und hier hören wir noch von einem anderen Erlebnis im Meer bei Hawaii. Also da schwimmt er und schwimmt er. Es ist Nacht und plötzlich wird es heller, aber nicht über ihm am Himmel, sondern unter ihm im Meer. Und das Helle hat Flecken.
Ich habe mir das dann so erklärt zwischendurch, dass ich gedacht, okay, vielleicht ist das irgendeine Art Sandbank. Wobei ich mir vorher die Seekarten von den Kanälen, die ich durchschwimme, eigentlich immer sehr genau angucke und studiere und natürlich gesehen habe, dass es zwischen Molokai und Oahu keine verdammten Sandbänke gibt. Und wenn man über eine Sandbank schwimmt, dann gehen ja die Flecken von vorne nach hinten durch, weil man nach vorne schwimmt. Aber wenn die Flecken, die man sieht, von hinten nach vorne kommen, dann muss also irgendetwas unter dir sein, was sich wirklich von hinten nach vorne unter dir schneller durchbewegt. Ich habe dann aufgehört zu schwimmen und Markus gefragt. Ich so, ey Markus, hier ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, hier ist irgendwas. Und Markus meinte dann nur, wobei das auch ziemlich schwierig war, ihn zu verstehen, weil die Wellen halt auch da waren. Er hatte vorhin auch irgendwas gehört. Es kann sein, dass hier irgendwo ein Wal in der Nähe ist. So, ich bin dann weitergeschwommen und dann nochmal aufgehört und habe ihn halt angeschrien. So, ey, pass auf, der Wal ist nicht in der Nähe, der ist direkt hier. Der ist direkt hier bei uns. So, dann wurde es halt immer heller unter dir und der kam immer näher und ich habe das dann auch richtig gespürt. Ich habe richtig gespürt, dass unter mir irgendwas ist, was richtig groß ist. Und man kann bei Wikipedia und so ja immer nur nachlesen, wie lang die sind, nämlich irgendwie 15 Meter, weil im Nachhinein wussten wir, dass das ein Buckelwal war. Aber da steht nicht, wie breit die sind. Und die sind einfach riesig, ja, das sind riesen Dinger. Und auch wenn ich selber immer gehört habe, dass so ein Wal ja eigentlich den Menschen positiv gegenüber eingestellt ist und dass es noch nie Unfälle damit gegeben hat, aber wenn du selber mitten in der Nacht, mitten im Pazifik in so einer Situation bist, also ein Wal, der kann ja auch mit dir machen, was er will. Wenn der dir einen mitgibt mit dieser Flosse oder dich unter Wasser drückt oder was auch immer, dann hast du auch ganz schlechte Karten.
Also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Er nimmt halt richtig mit, ne? Also ja. Es klingt gruselig, aber scheint ja gut ausgegangen zu sein.
Ja, er kann auch davon erzählen. Genau, der Buckelwal war nur neugierig und ist dann irgendwann noch wieder abgezogen.
Ja, und er scheint ja auch nicht allein im Meer gewesen zu sein. Mhm. Es gab ja Menschen um ihn herum, oder?
Ja, da ist ein ganzes Team dabei. Also es gibt ein Begleitboot. Hier gab es noch zusätzlich Kanus, die um ihn rumgefahren sind. Dann gibt es einen Fotograf, der alles dokumentiert. Und es muss auch immer jemanden geben, der ihm Nahrung anreicht.
Also ich habe ja eingangs schon gesagt, Ihnen hat das Hörbuch sehr gefallen. Was ist es genau, was Sie da fasziniert hat beim Hören?
Na, schon der Erzähler selbst. Also ich glaube, er könnte auch auf hohe Berge klettern oder irgendwas machen. Die Erzählungen darüber hätten mich wohl genauso beeindruckt. Es ist auch so ein bisschen der schnoddrige Ton. Also die Herkunft aus dem Ruhrgebiet, die hört man sofort. Und dann eben auch die Emotionalität. Das ist richtig mitreißend. Ich musste jetzt auch beim Wiederhören immer wieder lachen. Mitunter sind mir aber auch ein bisschen die Tränen gekommen. Und er vermittelt dabei immer dieses intensive in der Welt sein. Also an einer Stelle sagt er auch, dass er das Gefühl hat, der Ozean fließt durch ihn durch. Also das Meer war nie ein Gegner, sondern stets ein Freund. Und er sucht jetzt wohl auch gar nicht mehr so unbedingt ähnliche Herausforderungen. Sein Alter, seine Familie und sein Beruf beanspruchen ihn zu sehr. Er sieht sich jetzt eher eben als Botschafter der Meere und will uns vermitteln, wie schützenswert die Meere sind.
Und ich muss immer noch an die Eistonne am Sonntagabend denken. Ein Mann des Meeres, André Wirsig, erzählt sein Schwimmen durch die Oceans 7. Es sind 4 CDs, gut 5 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 25 Euro, erschienen im Verlag Suppose. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Oktober. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zu einer bekannten Stimme und erinnern damit an einen bedeutenden Hörbuchsprecher. Am 5. Oktober vor 100 Jahren wurde er geboren, Gerd Westphal. Am 5. Oktober 1920 geboren als Sohn eines Fabrikdirektors. Er selbst hat dann eine Schauspielausbildung absolviert am Dresdner Konservatorium und hat dann bei den Bremer Kammerspielen angefangen, nebenher aber auch schon als Hörspielsprecher gearbeitet bei Radio Bremen. Dort wurde er dann auch Oberspielleiter und Chef der Hörspielabteilung. Er wechselte dann später zum Südwestfunk in Baden-Baden als Leiter der Hörspielabteilung. Und dann kehrte er auf die Theaterbühne zurück. 20 Jahre lang war er Ensemblemitglied des Zürcher Schauspielhauses von 1960 bis 1980. Und danach dann freiberuflich als Schauspieler, Regisseur, vor allem aber auch als Rezitator auf der Bühne und im Rundfunk, auf Schallplatte und CD. Er starb 2002 in Zürich. Dorothee Meyer-Karwig, Sie sind ja seit vielen Jahren ein Fan von Hörbüchern. Können Sie sich noch an das erste Hörbuch erinnern, das Sie mit Gerd Westphal als Interpreten gehört haben?
Ja, also ich glaube, das Erste, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, das war gar keine Lesung, sondern ein Hörspiel, wo er aber der Erzähler war. Und zwar ist das Die Buddenbrooks von Thomas Mann unter der Regie von Wolfgang Liebneiner mit Dieter Borsche hat er mitgemacht, Horst Tappert, Gisela Zoch. Das Ganze stammt aus dem Jahr 1965. Das war eine Produktion vom Hessischen Rundfunk und von Radio Bremen und ist beim Hörverlag erschienen. Jetzt aber nur noch antiquarisch erhältlich, denn inzwischen gibt es auch eine Neuinszenierung, die im Hörverlag erschienen ist. Und später habe ich dann natürlich auch seine Lesungen gehört, also Gerd Westphals Lesungen. Er hat vor allen Dingen Theodor Fontane und Thomas Mann geschätzt und auch Goethe, hat aber auch viele, viele andere gelesen. Aber die drei haben ihm dann besonders viel bedeutet. Und die meisten Hörbücher mit Gerd Westphal sind übrigens beim Hörverlag erschienen. Etwa 40 Produktionen gibt es zurzeit dort.
Wie charakterisieren Sie die Stimme von ihm?
Ja, das ist wirklich sein Instrument, auf dem er virtuos zu spielen weiß. Es ist eine sehr nuancenreiche Stimme, geradezu polyphon. Und was ihn auszeichnet, ist, er hat stets immer mit großem Respekt gegenüber den Werken der Schriftsteller gelesen. Er gehört aber eindeutig auch der alten Schule an. Das heißt, er scheut sich auch nicht, stark in die Texte reinzuschlüpfen und in die jeweiligen Gefühle.
Sie haben jetzt vorhin Gisela Zoch erwähnt. Später heißt sie Gisela Zoch Westphal. Denn sie war ja mehr als 40 Jahre mit Gerd Westphal verheiratet.
Ja, eine wunderbare Dame, inzwischen 90 Jahre alt. Und sie kann sehr, sehr viel erzählen über Gerd Westphal und hat dies auch getan für den Hörverlag in einem Interview. Und da hören wir mal einen Ausschnitt, wo Gisela Zoch Westphal erzählt, wie sich Gerd Westphal auf seine zahlreichen Lesungen vorbereitet hat.
Auf die Frage, wie bereiten Sie sich vor, immer geantwortet, ich lese, ich lese, ich lese wieder, ich lese wieder. Und so hat er sich die Texte angeeignet. Es gab nur zwei Produktionen, da musste er mal ein bisschen laut üben. Das eine war Madame Bovary von Flaubert, weil in dem Roman, der ja nun in Frankreich spielt, so viele französische Namen, Orte, Begriffe waren. Und es ist sehr schwer. Die Mundstellung ist anders im Französischen und im Deutschen. Das muss man wirklich in den Mund kriegen. Und dann ging die Tür zu seinem Arbeitszimmer der Bibliothek zu und er hat laut wie eine Etüde diese Szenen geübt. Das zweite war die Göttliche Komödie, in Ost-Berlin produziert. Das war von dem Borchert übersetzt in ein künstliches Mittelhochdeutsch. Das war ganz schwer zu lesen Und das musste er sich erst aneignen. Und das hat er auch laut probiert. Und dann war es eben mit seinem Verständnis, mit seinem Erlebnis angereichert, sodass man als Zuhörender es auch verstand.
Ja, und das war ihm immer ganz besonders wichtig, dass auch die Zuhörer das verstanden haben, den Text, und ihn richtig gut aufnehmen konnten. Und auf die Frage, wie Gisela Zoch-Westphal die Beliebtheit ihres Mannes als Vorleser der Nation erklärt, so wurde er ja genannt, hat sie dies geantwortet.
Er hat gesagt, ich lese die Bilder, die ich vor mir habe. Ich lese nicht die Buchstaben, ich habe eine Szene vor mir. Ich bin mein eigener Regisseur. Und der Regisseur, der ja auch war im Schauspiel und in Oper und Hörspiel, spielte sicher eine Rolle dabei. Er erlebte seine Figuren, die hatten Konturen. Und ich glaube, dieses spontane Erlebnis übertrug sich. Und das hat er, glaube ich, auch so empfunden, dass seine Einstellung, seine Liebe zu dem, was er da an Text brachte, ja, in Lichtgeschwindigkeit wie ein Funke übersprang aufs Publikum und vielleicht der Text erst eine halbe Sekunde später ankam. Irgendwas muss da gezündet haben und zündet noch selbst heute auf den Aufnahmen.
Ja, soweit Gisela Zoch-Westphal über ihren Mann Gerd Westphal, der am 5. Oktober vor 100 Jahren geboren wurde.
Jetzt wollen wir natürlich noch was von Gerd Westphal selbst hören. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ja, da habe ich etwas aus dem neuesten Hörbuch ausgewählt, das beim Verlag DHV, also der Hörverlag, erschienen ist. Und zwar heißt dieses Hörbuch Gerd Westphal liest die schönsten deutschen Gedichte. Und da hören wir Vesper von Josef von Eichendorff.
Die Abendglocken klangen schon durch das stille Tal, da saßen wir zusammen da droben wohl 100 Mal. Und unten war's so stille im Lande, weit und breit. Nur über uns die Linde rauscht durch die Einsamkeit. Was gehen die Glocken heute, als ob ich weinen müsst? Die Glocken. Die bedeuten, dass meine Lieb gestorben ist. Ich wollt, ich läg begraben, und über mir rauschte weit die Linde jeden Abend von der alten, schönen Zeit.
Wir haben heute an Gerd Westphal erinnert, der am 5. Oktober 1920 geboren wurde, also vor 100 Jahren. Das eben gehörte Gedicht Vesper entstammt dem Hörbuch Gerd Westphal liest die schönsten deutschen Gedichte, die Anthologie mit Gedichten von Friedrich Hölderlin, Johann Wolfgang von Goethe, Annette von Droste-Hülshoff, Eduard Mörike, Heinrich Heine, Theodor Storm, Theodor Fontane oder Rainer Maria Rilke und anderen, erschien auf 4 CDs für 20 Euro beim Hörverlag. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in H2 Kultur zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch. Es ist empfohlen für Kinder ab 10 Jahren und heißt Irgendwo ist immer Süden. Erschienen ist es bei Wow Books. Und jetzt müssen wir erstmal den Verlag kurz vorstellen. WOOW geschrieben, ausgesprochen Wow. Der Kinderbuchverlag wurde im September 2016 gegründet und ist ein Imprint des Atrium Verlags. Das Programm richtet sich an Kinder zwischen 5 und 12 Jahren mit Abenteuergeschichten, Fantasy, Humor, aber auch mit realistischen Romanen aus dem Kinderalltag. Und dazu gehört auch Irgendwo ist immer Süden von der preisgekrönten norwegischen Autorin Marianne Kaurin. Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es in diesem Kinderroman?
Ja, die Themen sind Kinderarmut und Mobbing in der Schule.
Und wie wird das Ganze erzählt?
Anhand von dem Mädchen Ina aus der Klasse 6a. Ina wohnt in so einem Sozialbau, die Mutter ist arbeitslos. Und sie geht aber in eine Klasse, in der es auch recht viele reiche Kinder gibt. Und am letzten Schultag sollen alle Kinder erzählen, was sie so im Urlaub machen. Ja, und viele machen richtig schicke Reisen ins Ausland. Ina aber verreist überhaupt nicht, da die Mutter halt kein Geld hat. Und Ina ist das schon sehr, sehr peinlich. Und daher druckst sie so ein bisschen herum.
Ich räuspere mich. öffne den Mund und schließe ihn wieder. Schlucke. Und dann geben meine Stimmbänder einen schwachen Laut von sich. Im Sommer, sage ich und schaue zu Markus. Er schaut zurück. Jetzt schaut er mich an. Im Sommer, wiederhole ich und warte darauf, dass mir etwas einfällt. Im Sommer fahre ich in den Süden. Wittes nickt ermutigend und lächelt. Markus schaut mich immer noch an. Alle schauen mich an, sie wollen mehr. Ich freue mich schon so, sage ich und sehe die Schwimmbecken und Wasserrutschen und den ewig langen weißen Strand, die Sonnenschirme und den Kids Club vor mir, für den ich natürlich zu groß bin. Ich werde schwimmen und in der Sonne liegen und mich entspannen. Einfach nur Südendinge machen. Viele Wochen lang. Morgen früh fahren wir los.
Ja, aber wo dieser Süden denn sein soll, das verrät sie dann nicht. Ja, und dann kommen die Ferien und damit keiner merkt, dass sie ja überhaupt nicht verreist, versteckt sie sich in ihrem Zimmer. Sie geht also in den Sommerferien möglichst nicht vor die Tür. Aber dann entdeckt der Nachbarsjunge Filmer sie am Fenster. Er ist neu in der Klasse und gilt wegen seinen hässlichen Klamotten als uncool. Es geht ihm ähnlich wie Ina, sein Vater ist arbeitslos. Und dieser Filmer entdeckt in der Siedlung, in der auch Ina wohnt, eine leere Kellerwohnung. Und zwar die vom ehemaligen Hausmeister Anton. Und er zeigt Ina diese Wohnung und sagt ihr, dass er eigentlich weiß, dass sie gelogen hat.
Als du erzählt hast, dass du in den Süden fährst, fängt Wilma plötzlich an. Mir wird heiß und ich schaue weg. Habe keine Lust, darüber zu reden, nicht jetzt. Ich schiebe die linke Hand unter meinen Oberschenkel und kreuze die Finger. Da habe ich mich dermaßen wiedererkannt. Es sticht in meinem Bauch, ganz oben, direkt beim Herzen, weil ich genau das Gleiche gemacht habe. Ich fühle seinen Blick auf mir, obwohl ich stur auf den Boden starre. Gelogen. Das Wort hängt in der Luft. Ich war letztes Jahr auf den Malediven, sagt er und lacht. Oder war es Malta? Ich weiß gar nicht mehr. Und es war genauso fantastisch wie der Südenurlaub, von dem du erzählt hast. Mein Blick wandert langsam nach oben, über Wilmas T-Shirt und weiter zu seinen Augen, hellblau und ernst. Lieb. Ich sag's keinem. Verspricht er und lächelt mich mit seinem schiefen Schneidezahn an.
Ja, das tut er auch nicht. Er ist eben auch ein echt feiner Kerl. Also Ina lernt diesen Filmer immer besser kennen und mag ihn dann eigentlich auch mehr und mehr. Und die zwei malen sich zusammen ihren ganz eigenen Süden nun aus. Also sie verschönern auch die Kellerwohnung mit so Strandutensilien. Und Ina postet dann auch Bilder aus dem Internet vom Strand an die Schulkameraden. Doch als die Schulkameraden aus ihrem echten Urlaub zurückkommen, haben sie dann schon erkannt, dass Ina gelogen hat und stellen sie zur Rede. Und Ina gibt es dann zu und sagt, sie hätte nur mit Filmer so viel Zeit verbracht, weil es niemand anderen als diesen Loser gab. Dummerweise hört das Filmer und ist natürlich sehr verletzt. Und Ina braucht dann ein wenig, bis sie erkennt, was sie an Filmer hat und versucht, ihn dann zurückzugewinnen.
Also das klingt nach einem großen Drama. Mhm. Ist das Ganze glaubwürdig erzählt?
Also ich finde schon, vor allen Dingen zu Anfang, als Ina verheimlichen will, dass sie sich vieles nicht leisten kann. Und dann auch die beginnende Freundschaft zu Wilma, das ist so irgendwas zwischen Spielkamerad und erster Liebe. Dann dieser Treuebruch, als die coolen, reichen Freundinnen wiederkommen. Das ist sehr wahrhaftig und auch spannend erzählen. Das geht einem auch richtig nah. Wie Ina Filmer dann zurückerobert, da gibt es so ein großes Freundschaftsbekenntnis vor der gesamten Klasse. Das ist so ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist natürlich schön, so ein Happy End.
Jetzt haben wir Maike Dähn gehört als Sprecherin. Sie klingt schon sehr jung, sehr mädchenhaft.
Ja, sie klingt wie so ein richtiger Teenie, auch so ein bisschen überdreht. Und das ist ja gerade ausgesprochen passend für solch eine Geschichte aus der Zeit der beginnenden Pubertät. Also ich habe sie und die ganze Geschichte wirklich gern gehört.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Irgendwo ist immer Süden von Marianne Kaurin aus dem Norwegischen von Franziska Hüter. Die Sprecherin ist Maike Dähn. Es ist eine MP3-CD, 4 Stunden, 6 Minuten Laufzeit zum Preis von 17 €. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 10 Jahren. Erschienen bei Wow! Books. Das Hörbuch kam im September auf den ersten Platz der hr2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Die Hörbuchzeit für heute geht zu Ende und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.